Ich begrüße euch ganz herzlich. Wo muss ich hinschauen, um die Leute aus dem Zoom zu begrüßen? Da? Sehr schön. Also ich freue mich über alle, die hier sind und auch beim Zoom dabei sind und mit in den Dreiklang heute Morgen einklingen. Darf ich mal einen Dreiklang hören? Ihr habt so einen schönen Lobpreis gemacht. Jetzt noch einen schönen Dreiklang zum Auftakt meiner Predigt. So ein Dreiklang, vielen Dank an das Lobpreisteam, war auch ein sehr schöner Lobpreis. Ich habe es sehr genossen, mit euch unseren Gott anzubeten. Und so ein Dreiklang ist doch wirklich was ganz Harmonisches, was Herrliches, diese unterschiedlichen Töne zusammengespielt. Jetzt hatten wir sogar drei Instrumente, die uns diesen Dreiklang gespielt haben. Einfach herrlich. Ich finde es einen Wohlklang. Die Definition aus dem Duden möchte ich euch gerne mal vorlesen, mit was ich meine Predigt heute überschrieben habe. Im Duden steht ein dreistimmiger Akkord, wie wir eben gehört haben, harmonisch, voller Klang, ergänzt einander und baut aufeinander auf. Mir fallen jetzt spontan noch ein paar andere Dreiklänge an, die jetzt nicht unbedingt aus der Musik kommen, aber dem auch jetzt entsprechen, dass sie einander aufbauen, einander ergänzen, zusammen ein voller Klang sind und harmonisch sind. Zum Beispiel die Keimzelle unserer Gesellschaft. Vater, Mutter und das Kind. Ist auch ein wunderschöner Dreiklang. Dann fällt mir noch ein anderer Dreiklang ein. Unsere Persönlichkeit, wir als Mensch, wir sind Geist, wir haben eine Seele und wir wohnen in einem Körper. Das macht uns als Mensch aus und ist auch ein wunderschöner, harmonischer Dreiklang, der uns so ausmacht, wie wir sind. Dann noch Rot, Grün und Gelb. Keine Angst, ich will jetzt nicht politisch werden, das bezieht sich nicht auf die Ampelkoalition. Da halte ich mich heute ganz dezent raus aus der Politik. Aber das sind doch die Grundfarben. Rot, Grün und Gelb. Und genau aus diesen drei wunderschönen Farben wird die ganze herrliche Farbpalette zusammengestellt. Im Moment haben wir sie gerade als Herbstfarben herrlich, als wir hierher gefahren sind, dieses Rot, dieses Grün, dieses Gelb zu sehen. Ah, es war herrlich, habe ich sehr genossen. Aber aus diesen Farben ergänzend miteinander entsteht die ganze Farbpalette. Aber ich habe mir einen anderen Dreiklang für heute ausgesucht. Den Dreiklang, über den ich heute sprechen möchte, ist der himmlische Vater, sein Sohn Jesus und der Heilige Geist. Das ist die Dreieinigkeit Gottes und die Trinität wird es auch genannt. Wir beginnen unseren Gottesdienst gewöhnlich im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes. Und ich nehme an, ihr als gute Baptisten werdet eure Täuflinge auch taufen im Namen des Vaters und im Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes, weil das ist der Missionsbefehl, so hat es Jesus uns gesagt, dass wir hingehen sollen und zu Jüngern alle Völker machen sollen und dass wir sie taufen sollen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ja, aber wie ist es jetzt? Wir glauben doch an einen Gott. Irgendwie ist das ein bisschen schwierig. Wir Christen glauben an einen Gott und dann doch drei. Es ist echt eine komplexe Frage. Und die will ich jetzt nicht mit einer theologischen Abhandlung heute Morgen beantworten, sondern ich möchte einfach persönlich meinen Erfahrungsbericht, wie ich es erlebe, euch ein bisschen daran teilhaben lassen. Und natürlich gründe ich das aufs Wort Gottes, an das wir glauben und was die Basis unseres Glaubens ist. Wir haben ganz wunderbar eben in diesem Lied König der Könige gesungen, wir preisen den Vater, wir preisen den Sohn und wir preisen den Heiligen Geist, eins auf dem Thron. Also eigentlich bekennen wir es ja gemeinsam, diese Dreieinigkeit. Ich würde gerne mit euch, ich glaube, wir können mit den Stellen schon weitergehen mit der Folie. Genau, den hatten wir auch schon, den Missionsbefehl. Dann dürfen wir noch weitergehen. Genau, da sind wir jetzt. Wenn wir in die Bibel schauen, gleich der erste Satz, was steht da? Was steht als erster Satz in der Bibel? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist der erste Satz in der Bibel. Und dieses Wort Gott im hebräischen Urtext heißt Elohim. Und dieses I-M, dieses J und Mem-Sophit sind ein Hinweis darauf, dass das ein Pluralwort ist. Also da geht es um mehrere Personen und nicht um einen Gott. Das fand ich mal sehr, sehr spannend, dass das im Alten Testament in unserer Bibel der erste Satz ist, dass eigentlich alle drei da schon da waren, von Anfang an. Das finde ich sehr spannend. Für mich sind sowohl der Vater als auch der Sohn als auch der Heilige Geist zum einen Gott und zum anderen eine Person. Was macht eine Person aus? Eine Person ist jemand, zu der ich Beziehung habe, mit der ich kommunizieren kann, mit der ich Gemeinschaft haben kann. Das macht eine Person aus und wenn ich mit der agieren will, dann trete ich in Beziehung zu einer Person. Die drei untereinander, Vater, Sohn und Heiliger Geist, machen das auch total schön. Das würde ich euch gerne mal, das können wir auch auf der nächsten Folie sehen, am Beispiel der Taufe von Jesus zeigen. Da finde ich, ist das wunderschön beschrieben, wie die drei miteinander agieren. Wäre schade, gell, wenn Sie mich nur anschauen müssen. Gerne. Wir schauen uns die Taufe von Jesus an. Und ich lese euch das aus dem Markus 1, 10 und 11 vor. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, also das ist Jesus, der aus dem Wasser steigt, nachdem er sich hat taufen lassen, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Also da haben wir den Heiligen Geist, der in Form einer Taube auf ihn kommt und Jesus, der sich hat taufen lassen. Und dann hören wir ja noch eine Stimme aus dem Himmel. Und das ist der Vater, denn er sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das finde ich einen wunderschönen Moment, diesen kostbaren Moment und einfach zu sehen, alle drei sind präsent und wie sie miteinander agieren. Der Heilige Geist kommt auf Jesus, um ihn zu bevollmächtigen für seinen Dienst, weil er ist ja auch ganz Mensch. Er lässt sich ja sogar taufen, wie wir uns haben taufen lassen in unserem Glauben. Ist ganz Mensch und doch ganz Gott. Heiliger Geist kommt auf ihn und der Vater gibt ihm seine komplette Zustimmung und ja, drückt sein Wohlgefallen aus. Diese drei Personen des dreieinigen Gottes, an denen wir glauben, möchte ich jetzt gerne mit euch im Einzelnen betrachten. Da können wir gerne die nächste Folie uns anschauen. Und zwar habe ich mir die Reihenfolge so überlegt, dass wir uns erst den Heiligen Geist anschauen. Denn vom Heiligen Geist heißt es, dass er derjenige ist, der uns in alle Wahrheit leitet. Dann möchte ich gerne mit euch auf Jesus schauen, denn von Jesus heißt es, dass er die Wahrheit ist. Das sagt er von sich selbst. Ich bin die Wahrheit. Also der Heilige Geist bringt uns zu Jesus. Und Jesus ist derjenige, der uns zum Vater bringt. Das sagt er selbst. Ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Also deshalb meine Idee dann, dass wir beim Vater ankommen. Also beginne ich mit dem Heiligen Geist, der tatsächlich von Anfang an da war. Bei der Schöpfung der Welt. Eigentlich schon durch dieses Wort Elohim, was ich eben erwähnt habe. Aber jetzt lasst uns mal den zweiten Satz angucken. Im zweiten Satz in der Bibel steht: Die Erde aber war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Erde, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also von Anfang an wird der Geist Gottes erwähnt. Der ist nicht erst an Pfingsten gekommen, sondern der war von Anfang an da. Im Hebräischen steht da Tohu Wabohu. Das tröstet mich immer, wenn ich weiß, Gott ist auch über meinem Tohu Wabohu. Das irritiert ihn gar nicht. Das kennt er, das liebt er, da zu sein. Es gibt interessanterweise aber auch noch eine ganz andere Stelle, die mich mal sehr überrascht hat, wo der Heilige Geist noch da ist. Dann haben wir auf der nächsten Folie drei Stellen. Und das eine ist bei dem Bau des Tempels. Da wird die Angelegenheit ganz praktisch, dass der Heilige Geist uns nämlich befähigt für unseren ganz praktischen Dienst. Das finde ich total interessant. Und zwar hat er da die Handwerker, allen voran den Bezalel, befähigt, mit Weisheit und Verstand und Geschicklichkeit ihre kunsthandwerklichen Arbeiten am Tempel zu tun. Also wie sie gebaut haben, mit Erz, mit Holz und was es alles gibt. Da steht im 2. Mose 31, und ich habe ihn, das ist der Bezalel, erfüllt mit dem Geist Gottes, mit Weisheit und Verstand, Erkenntnis und mit Geschicklichkeit für jede Arbeit. Wird dann auch nochmal im 2. Mose erwähnt. Ich glaube, beim Schal ausziehen ist mir das hier runtergerutscht. Aber ihr hört mich, gell? Das ist die Hauptsache. Dann gibt es noch zwei andere Stellen, auch aus dem Alten Testament. Ich fand es einfach interessant, deshalb wollte ich es einfach euch auch nochmal sagen. Der Heilige Geist war auch im Alten Testament ganz real mit dabei. Und zwar, als der Nehemia in seinem Bußgebet vor Gott steht, können wir in Nehemia 9, Vers 20 lesen, da spricht er über die Zeit der Wüstenwanderung vom Volk Israel, dass der Geist Gottes doch die ganze Zeit dabei war. Da sagt der Nehemia: und du gabst ihnen deinen guten Geist. Also in dieser Wüstenzeit, ist doch auch ein schöner Zuspruch für uns, in den Wüstenzeiten, da ist der gute Geist Gottes bei uns. Es war auch bei dem Volk Israel, er gab ihnen den guten Geist, um sie zu unterweisen. Das macht der Heilige Geist, steht auch im Neuen Testament klar. Er ist derjenige, der uns unterweist. Genau, und außerdem, um den Vers zu vollenden, und dein Manna nahmst du nicht von ihrem Mund, und als sie Durst litten, gabst du ihnen Wasser. Und der König David, den mag ich besonders gerne, ist schon eine besondere Persönlichkeit. Er ist ja in seiner Art sehr vorausschauend, man könnte das auch prophetisch sagen, und hat viele Dinge schon gelebt, die man denkt, das war doch gar nicht, nur nicht so. Also ich glaube, das war auch, wie er über den Heiligen Geist spricht, schon ein Stück weit vorwegnehmend. Psalm 91, das ist sein persönlicher Bußpsalm, wo er ja gerade ordentlich Mist gebaut hat mit seiner Nachbarsfrau. Und dann sagt er: erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist. Da spricht er über seinen Geist. Ja? Wir bestehen ja aus Geist, Seele und Leib. Er bittet um einen festen Geist in seinem Innern. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Also er wusste auch, ich habe den Heiligen Geist. Irgendwie spannend. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Und das Schöne ist, wir, wie wir hier sitzen, wie ihr in Zoom seid, wir alle können diesen Heiligen Geist ganz aktiv, ganz intensiv und beständig erleben seit Pfingsten. Bevor Jesus, der ganz Mensch und ganz Gott auf Erden war, wieder zurück zum Vater in den Himmel gegangen ist, sagt er uns ja, dass er uns nicht alleine lässt, sondern er hat gesagt, wenn er zum himmlischen Vater geht, dann sendet er uns den Heiligen Geist. Das können wir in der nächsten Folie sehen, genau. Das ist eine Situation, das sind eigentlich die Tischgespräche, die Jesus mit seinen Jüngern hat vor der Kreuzigung, also es ist das letzte Abendmahl, was er verbringt mit den Jüngern. Und bei diesen Tischgesprächen, was so auch sein Vermächtnis ist, also da muss man ja hinhören, was so die letzten Worte von Menschen sind, bevor sie sterben, da sagt er ganz wichtige Dinge. Und da sagt er unter anderem: Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit. Also Jesus bittet den Vater, uns den Heiligen Geist zu geben als Beistand, der immer bei uns ist, ganz zuverlässig. Und was macht er? Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist doch eine wunderbare Zusage und lohnt sich doch, in Beziehung mit diesem Heiligen Geist zu treten, ins Gespräch mit ihm zu kommen und zu hören, an was er mich erinnern will, was er mich lehren will, was er mir sagen will. Das kann auch ganz, ganz konkret werden. Genau, als Jesus eben zum Vater in den Himmel aufgefahren ist, kam dann tatsächlich, so wie er es da noch angekündigt hat, kam dann 10 Tage später an Pfingsten, wo wir es ja feiern, der Heilige Geist auf die Jünger. Und diese Pfingsterfahrung, die dürfen wir wirklich persönlich machen. Wir dürfen persönlich den Heiligen Geist in uns einladen. Das heißt ja auch so, schreibt der Paulus an die Korinther: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Also wir dürfen den Geist Gottes in uns einladen. Der Vater ist im Himmel, Jesus sitzt zur Rechten Gottes von ihm, aber Jesus ist dennoch in uns die Hoffnung auf Herrlichkeit. Er lebt in uns, er ist uns ganz nah, weil der Heilige Geist in uns ist. Und das ist eine kostbare Erfahrung, die ihr nicht missen solltet. Jesus beschreibt uns ja den Heiligen Geist als unseren Beistand. Er ist unser Tröster. Und das wünsche ich ganz besonders der Familie von Antonia jetzt, dass sie erleben werden, dass er wirklich ihr Beistand ist und ihr Tröster. Aber wir dürfen auch erleben, nicht nur in diesen Schicksalsmomenten, sondern auch ganz konkret in unserem Alltag. Vielleicht finden das manche lustig, aber ich möchte euch einfach gerne mal ein Beispiel sagen. Also da er uns ja lehrt, hilft mir das natürlich, bevor ich meine Bibel aufschlage, dass ich bitte: Heiliger Geist, zeig mir, was hier steht. Und es ist ganz anders mit dem Heiligen Geist, die Bibel zu lesen, als wenn man einfach nur liest, was da steht und denkt: ich verstehe gar nichts. Also bittet den Heiligen Geist, dass er euch das Wort öffnet. Das hilft. Es ist ja das, was Jesus gesagt hat. Er wird uns alles lehren. Und er wird euch auch verständlich machen, was in der Bibel steht. Er lehrt uns auch zu beten. Manchmal fehlen uns einfach die Worte und wir wissen nicht mehr, was wir beten sollen. Aber dann spricht der Heilige Geist und sagt, was wir sagen sollen. Aber für mich ist es auch ganz praktisch. Ich gehe auch mit dem Heiligen Geist einkaufen, frage, was soll ich denn heute einkaufen, wenn ich keine Ahnung habe? Und ich stehe auch durchaus mit dem Heiligen Geist vorm Kühlschrank und sage, was soll ich denn heute kochen? Mag es für euch lustig klingen, aber das ist wirklich bei mir so praktisch. Und ich merke, es ist dann immer sehr kreativ, was dabei rauskommt. Und mir macht das sehr viel Freude, so zu kochen. Da kommen wohl auch Sachen raus, die ganz gut schmecken, weil mein Mann sagt dann: oh, das schmeckt aber gut, das Rezept musst du dir merken. Dummerweise kommt es ja nicht von Pinterest oder aus einem klassischen Kochbuch, sondern das war jetzt so eine Intuition und ich weiß manchmal gar nicht mehr, was ich da jetzt eigentlich gemacht habe. Aber ich kann euch nur ermutigen, man kann das ganz praktisch in seinem Alltag machen, mit Gott leben. Nicht nur bei schwierigen Fragen, sondern bei ganz einfachen Sachen in eurem Alltag. Fragt den Heiligen Geist, der hat immer eine Antwort. Und der Heilige Geist ist ja derjenige, der uns in alle Wahrheit leitet. Und Jesus ist die Wahrheit. Deshalb können wir auf der nächsten Folie schauen, was wir auch in unseren Liedern heute bekannt haben, haben auch seine Jünger erkannt. Ich nehme an, inspiriert durch den Heiligen Geist, haben sie verstanden, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das hat zum Beispiel der Nathanael gerufen, als Jesus ihn in die Nachfolge ruft. Und da ruft er: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Oder der Petrus bekennt es und sagt: Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und auch Johannes bezeugt es. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und ich nehme an, die allermeisten hier in diesem Raum und auch im Livestream können das so bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und wenn das nicht so ist, kann ich dich nur ermutigen, mach dich auf den Weg und suche Jesus. Mach dich auf die Suche zu ihm und er wird sich dir zeigen als der Sohn Gottes. Denn es heißt in der Bibel, in Jeremia 29, 13, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem will ich mich finden lassen. Also wenn du dich auf den Weg machst, Jesus zu suchen, wirst du ihn finden. Das kann ich dir einfach versprechen. Ich möchte euch jetzt, weil ich ja gesagt habe, ich mache eher einen persönlichen Erfahrungsbericht. Es gibt so viel über Jesus zu sagen aus dem Wort Gottes, was er ist. Ich will euch einfach persönlich erzählen, wie ich Jesus erlebt habe. Jesus ist mein Retter. Das ist ganz klar. Er ist für meine Sünde und für meine Schuld gestorben. Er hat auch alle Krankheit getragen und auf sich genommen. Er hat den Tod überwunden und deshalb weiß ich, dass ich ewig leben werde, weil er ist die Auferstehung und das Leben. Das hat er von sich selbst gesagt. Ich weiß, dass Jesus mein Befreier ist. Von was befreit er mich? Zuallererst von meiner Schuld und von meiner Scham über die Schuld, die ich auf mich genommen habe, über das, was ich angerichtet habe. Vielleicht aber auch die Scham, was andere mir angetan haben. Aber davon befreit mich der Herr. Und er befreit mich von Angst. Ich weiß, dass er immer bei mir ist, alle Tage. Und er lässt mich nie allein. Das ist seine Zusage an mich. Und ich weiß, dass er für mich kämpft. Auch wenn ich manchmal meine, ich müsste selbst kämpfen. Aber es geht seltenst gut aus, wenn ich das versuche. Es ist immer die bessere Version, dass ich es annehme und ihm erlaube, für mich zu kämpfen. Dann haben wir so ein schönes deutsches Wort. Jesus ist mein Heiland. Das beinhaltet noch so viel mehr, als dass er uns gesund macht. Er macht uns heil, er bringt das Heil, er ist das Heil. Jeschua heißt Heil. Und er heilt uns ganzheitlich. Er heilt uns an unserem Leib, wenn wir krank sind. Er heilt unsere Seele, wo wir verletzt, wo wir verwundet sind. Und er heilt auch unseren Geist, damit wir wach sind und in eine gesunde Beziehung zu ihm kommen können. Und ich weiß, dass er ein Gott ist, der Wunder tut, auch heute. Außerdem nennt Jesus uns seine Freunde. Das ist auch nochmal eine schöne Beschreibung von der Beziehung, die wir zu ihm haben dürfen. Und eigentlich ist sie sogar noch etwas inniger und intimer, weil sie ja beschrieben wird wie die Beziehung zwischen Mann und Frau. Wir als Gemeinde sind ja seine Braut und er ist unser Bräutigam. Also es geht bei Jesus um wirklich ganz persönliche und innige Beziehung. Jesus sagt selbst von sich: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Deshalb will ich euch einladen, dass ihr euch einlasst auf die Beziehung zu Jesus und dass ihr euch von ihm an die Hand nehmen lasst, um zum Vater zu gehen. Da haben wir, genau, dann haben wir bestimmt eine Folie vom Vater. Ihr habt hier an der Wand so schön einen Teil des Gebetes, was Jesus uns gelehrt hat. Und wie fängt es an? Vater unser im Himmel. Also unser himmlischer Vater. Der Vater ist im Himmel. Und wenn wir den Geist der Sohnschaft empfangen haben, also wenn wir wissen, dass wir seine Kinder sind, so wie es im Römer beschrieben ist, dann können wir auch sagen, aber lieber Vater. Das ist nochmal so ein Ausdruck von einer innigeren, persönlicheren Beziehung, als dass wir Vater sagen. Das drückt sich ja auch aus, ob wir unseren leiblichen Vater Papa nennen oder ob wir ihn Vater nennen. Ja? Also das ist ja so ein bisschen Unterschied. Liegt auch vielleicht manchmal am Alter, dass die kleineren Papa sagen und wenn man dann erwachsen wird, will man nicht mehr Papa sagen, dann sagt man dann halt Vater. Das kann natürlich auch sein. Aber bei Gott dieses Aber lieber Vater sagen zu können, ist ein Ausdruck von ich habe verstanden, ich bin sein Sohn, ich bin sein Kind, ich bin seine geliebte Tochter, er ist mein Vater. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr die nächsten Wochen Zeit habt, mal das Johannesevangelium zu lesen. Ich liebe das sehr, weil es genau so diese Beziehung von dem Vater und von Jesus, seinem Sohn, beschreibt. Das ist so oft beschrieben, wie die zusammengehören, der Vater ist im Sohn und was der Vater dem Sohn gegeben hat und so. Also ist sehr, sehr schön zu lesen. Ich habe es mal gemacht und alles blau angestrichen und mich gewundert, wie blau das Johannesevangelium plötzlich geworden ist. Zum Beispiel sagt Jesus, glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Und er sagt auch im Johannes, darum, was ich rede, das rede ich so, wie der Vater es mir gesagt hat. Also können wir davon ausgehen, dass die Gleichnisse, die Jesus uns erzählt, das ist, was der Vater ihm gesagt hat. Und ich möchte euch jetzt gerne mit euch ein bestimmtes Gleichnis anschauen. Da haben wir eine Folie für das. Genau. Das kennen wir alle, das schöne, berühmte Bild von Rembrandt über das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich habe unten drunter geschrieben, ich würde das eigentlich lieber nennen, das Gleichnis der verlorenen Söhne, weil ich finde, der Ältere hat es auch nicht von seinem Denken her besser als der Sohn, der aus dem Haus gegangen ist. Deshalb würde ich es am liebsten überschreiben, dieses Gleichnis mit der liebende Vater, weil um den geht es eigentlich. Denn in diesem Gleichnis bekommen wir diese überschwängliche Liebe Gottes beschrieben, die an keine Bedingung geknüpft ist. Das ist so schön, wie uns die Liebe des Vaters in diesem Gleichnis vor Augen gemalt wird. Da geht es jetzt nicht um die Liebe von dem himmlischen Vater zu seinem Sohn Jesus, sondern es geht um die Liebe des himmlischen Vaters zu dir und zu mir und auch zu euch im Zoom. Egal, ob wir uns so verhalten wie jetzt der erste Sohn, der das Erbe noch zu Lebzeiten seines Vaters verschleudert hat, oder eben wie der Sohn, der beim Vater bleibt und auch eigentlich nicht verstanden hat, dass der Vater bedingungslos liebt und großzügig ist und ja, ihn total annimmt, bedingungslos. Das hat der zweite ältere Bruder auch nicht verstanden. Weil eigentlich freut sich der Vater einfach über seinen Sohn, unabhängig von seinem Verhalten. Die Liebe des Vaters ist nicht von unserer Leistung oder von unserem Verhalten abhängig. Die Liebe des Vaters ist bedingungslos. Und auf der nächsten Folie habe ich beschrieben, was der Vater auch gibt. Der Vater ist derjenige, der Identität gibt. Durch ihn, durch die Beziehung zum Vater verstehen wir, wer wir sind. Und deshalb denke ich, wenn ihr euch in der Gemeinde mit dem Thema Homosexualität beschäftigen wollt, kann ich euch nur ans Herz legen, euch mit dem Vater zu beschäftigen. Das ist die Message für die Gesellschaft. Das ist die Antwort, die wir haben. Weil wenn wir wissen, wer wir sind, dann wissen wir auch, ob wir Mann oder Frau sind und wo wir hingehören. Und das ist einfach eine Verunsicherung, gerade für die junge Generation. Und da ist es ganz, ganz kostbar, wenn sie erleben, wer der liebende himmlische Vater ist, der sie annimmt, wie sie sind und ihnen Identität gibt. Ich kann mir vorstellen, dass das ein wichtiges Thema dann auch in diesem Zusammenhang ist. In diesem Gleichnis würde ich es gerne mehr ausführen, habe ich jetzt nicht die Gelegenheit, aber ist dieses Festgewand und der Ring und die Schuhe ein Ausdruck davon, dass Gott uns Identität gibt und dass er uns Vollmacht gibt. Ich habe euch jetzt ganz herrlich den liebenden Vater, seinen Sohn und den wundervollen Heiligen Geist ein bisschen von meiner Perspektive beschrieben. Und vielleicht bist du so bei dem einen oder anderen Satz von mir zusammengezuckt und hast gedacht, naja, also ich kenne die Bibelstellen ja schon und ich habe die auch schon mal gehört, aber ich erlebe das so nicht. Und vielleicht weiß auch einfach dein Verstand, ja, das soll so sein und das habe ich so gelernt und ich weiß, so steht es im Wort Gottes. Aber dein Herz kann es nicht glauben, du erlebst das nicht so. Und ich kann dir versichern, das ging mir auch oft so und geht mir auch vielleicht noch in manchen Dingen so. Und um jetzt diese Diskrepanz ein bisschen mehr zu verstehen von Verstand und von Herz, lohnt es sich tatsächlich einen Blick auf unsere Herkunftsfamilie zu werfen. Mit Herkunftsfamilie meine ich die Familie, wo wir aufgewachsen sind. Also jetzt nicht die Familie, die wir vielleicht gegründet haben, weil wir Eltern oder sogar schon Großeltern sind, sondern wo wir herkommen, wo wir Kind waren und wir Eltern hatten oder eben auch gerade nicht hatten. Genau darum geht es. Das ist das, was uns geprägt hat. In vieler Hinsicht positiv, aber vielleicht auch in dem einen oder anderen negativ. Und wie jetzt sich dieser prägende Einfluss auf unser Gottesbild ist, will ich jetzt später dann nochmal erklären, aber ich möchte es erstmal euch ein Beispiel von mir erzählen. Ich bin das vierte Kind, ich habe 3 ältere Brüder und ich sage gerne, wenn ich ein Manuel wäre und nicht eine Manuela, dann hätte ich sicherlich noch eine kleine Schwester. Ich will damit einfach sagen, dass ich ein Wunschkind bin, meine Eltern wollten unbedingt eine Tochter. Und ich kann mich auch wirklich nicht beschweren, ich hatte eine schöne Kindheit. Aber trotzdem, als Kind nimmt man ja manchmal Dinge anders wahr, als sie eigentlich gemeint sind von den Eltern. Und als Kind zieht man vielleicht den ein oder anderen falschen Schluss auch daraus. Also mein Vater war eine Frohnatur und er war ein Frühaufsteher. Ganz im Gegenteil zu mir, ich bin so eine richtige Nachteule. Wenn man aber früh aufsteht, wird man auch früh müde. Also ist mein Vater früh abends eingeschlafen und das häufig schon im Sessel vom Fernseher. Und das ist so ein Bild, was sich bei mir geprägt hat. So habe ich meinen Vater wahrgenommen. Er ist zwar da, aber er schläft, er ist für mich nicht ansprechbar und er hört mir auch nicht zu. Er kann mir ja nicht zuhören. Und da habe ich als Kind diesen Trugschluss draus gezogen, ich bin ihm nicht wichtig. Der Papa ist ja eigentlich nicht da. Außerdem ist mein Vater noch sehr jung an Krebs erkrankt und innerhalb kürzester Zeit, wenige Monate später, auch verstorben. Er war 47 und ich war 20. Für ihn zu jung zum Sterben. Und ich hätte auch echt noch gut die Begleitung meines Vaters brauchen können. Bei der Berufswahl, bei der Wahl des Partners. Er guckt mich gerade so mitleidig an, sorry. Und es ist wirklich tragisch. Mein Mann hat meinen Vater nicht erlebt. Er hat ihn nie gesehen. Also da fehlt schon was in unserer Beziehung. Und ja, das bedauern wir beide. Da allerdings, da ich mich mit 16 Jahren bekehrt habe, kannte ich Gott sei Dank Gott schon, als mein Vater gestorben ist. Und das hat mir wirklich außerordentlich Trost gegeben und mich auch durch diese Lebensphase getragen. Und das beten wir auch für die Antonia. Ich war in meinem jungen Glaubensleben allerdings irgendwie so auf Jesus fixiert, so frisch bekehrt. Jesus hat mich gerettet, Jesus ist mein Kumpel und mein Freund, mit dem gehe ich durch dick und dünn und ich weiß, der ist immer bei mir. Das mit dem Vater, das habe ich erst so langsam begriffen. Und um das zu begreifen, hat es mir tatsächlich geholfen, die Beziehung zu meinem leiblichen Vater in Ordnung zu bringen. Und das habe ich im Gebet gemacht. Das hat mir geholfen, dass ich zum Beispiel meinem Vater vergeben habe, dass ich mich von ihm im Stich gelassen gefühlt habe und allein gelassen gefühlt habe. Also ich meine, natürlich kann man das jemandem nicht vorwerfen, der an Krebs stirbt. Aber das ist das, was mein Herz gefühlt hat, dass es gedacht hat, ey, der hat mich im Stich gelassen, der hat mich allein gelassen, ja. Und dass er auch nicht da war, wo ich ihn gebraucht habe oder in Momenten, wo ich ihn gerne dabei gehabt hätte, mich zum Beispiel an den Altar zu führen zu meinem Mann. Aber da sagt mir immer der Papa im Himmel, das macht er dann, wenn er uns als Braut zum Altar führt. Also den Moment werde ich haben. Aber ich habe dann schon irgendwie gemerkt, dass diese Gedanken, der Papa hat mich im Stich gelassen, der Papa ist nicht da für mich, als ich ihn brauchte, habe ich gemerkt, dass ich diese Gedanken auf meinen himmlischen Vater projiziert habe und dass ich irgendwie gedacht habe, der ist nicht erreichbar, der ist nicht ansprechbar, so nach dem Motto, der schläft halt auch. Ne? Obwohl es ja diese Bibelstelle gibt, dass der Hüter Israels nicht schläft und schlummert, das weiß man dann im Kopf, aber das Herz macht au. Ja? Deshalb ist das total gut, das irgendwie aufzuräumen. Genau. Ein anderes Ding in meiner Familie war auch, Aufmerksamkeit und Anerkennung bekomme ich nur, wenn ich etwas leiste. Also das ist so ein ganz großer Stellenwert in meiner Familie gewesen. Nur wenn man was Gutes tut, dann ist man liebenswert. Das war so ein Glaubenskonzept, was ich im Kopf hatte. Aber so denkt der himmlische Vater nicht. Einfach nicht. Gott sei Dank sagt jemand, nee, da oben, ja. Und wenn wir doch jetzt gemeinsam uns nochmal dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn, vom liebenden Vater anschauen. Also eigentlich, wie ich ja gesagt habe, sind es ja zwei verlorene Söhne. Der jüngere Sohn glaubt, dass sein Verhalten, was ja jetzt nicht so besonders war, das Erbe zu verschleudern, Einfluss auf die Liebe des Vaters hat. Und er denkt, weil er jetzt Mist gebaut hat, dass der Vater ihn nicht mehr lieben kann. Und er sagt, und so steht es in der Bibel, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und wie oft glauben wir dieser Lüge, ich bin es nicht wert, geliebt zu werden. Weil da einfach noch Dinge sind, die wir klären dürfen, wo wir Gott erlauben dürfen, dass er uns heilt. Weil das ist eine Lüge, zu glauben, wir sind es nicht wert. Da ist uns der verlorene Sohn ein gutes Beispiel, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Der ältere Sohn ist aber auch nicht viel besser, meiner Meinung nach, weil auch er denkt, er könnte mit seinem Verhalten die Liebe des Vaters beeinflussen. Er denkt ja, ich habe dir doch gedient, Vater, und ich habe doch kein einziges Gebot übertreten. Er meint, er hätte sich die Liebe verdienen können mit seinem, ach, ich verhalte mich doch so gut und ich bin doch bei dir und so weiter. Und als er dann merkt, wie der Vater sich über den Jüngeren freut, da wird er bitter, reagiert er bitter, wird eifersüchtig, weil er diesen liebevollen Empfang einfach gar nicht einordnen kann für den kleineren Bruder. Und dann wirft er dem Vater vor, du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Seine Gedanken waren, ich komme zu kurz, ich werde nicht gesehen. Das schreit auch oft in unserer Seele, oder? Keiner sieht mich, keiner, ich komme zu kurz, die anderen sind wichtiger. Das sind aber auch Lügen. Wir sehen ja, wie der Vater im Himmel da eigentlich sich verhält. Diese Lüge von dem älteren Sohn, ich muss was leisten, um geliebt zu werden, ist wirklich eine tiefgreifende Lüge. Aber ich habe sie im Gebet identifiziert und ich habe gesagt, okay, Gott, ist nicht so. Ich will mit dieser Lüge in meinem Leben nichts mehr zu tun haben. Und Gott hat mir die Wahrheit zugesprochen und hat mir zugesagt, dass er mich liebt, so wie ich bin. So hat es ja mit dem himmlischen Vater auch, hat der himmlische Vater es ja auch mit dem älteren Sohn gemacht und es ist ein wunderschöner Vers in der Bibel, den ihr euch dick anstreichen könnt. Da sagt nämlich der himmlische, sagt der Vater zu dem älteren Sohn: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Ist das nicht cool? Alles, was dem himmlischen Vater gehört, gehört dir. Kein Mangel, nur Fülle, nur Überfluss. Gibt es nichts zu wenig. Und wenn, dann füllt er unseren Mangel nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit aus. Jetzt habe ich an meinem persönlichen Beispiel euch gezeigt, dass die Beziehung zum leiblichen Vater durchaus das Gottesbild vom himmlischen Vater geprägt hat. Und dass ich das bearbeiten konnte im Gebet, dass ich es korrigieren konnte, wo es nötig ist. Es heißt ja meine Predigt Dreiklang. Deshalb will ich euch jetzt nicht vorenthalten, wie das denn jetzt mit dem Heiligen Geist ist und wie das mit Jesus ist. Weil ich stelle einen Zusammenhang her zwischen unserer Herkunftsfamilie und unserem Gottesbild, was wir haben. Also ich sage, das Bild von meinem leiblichen Vater, ich glaube, da haben wir eine Folie dazu. Die Wahrheit macht frei, das ist auch gut. Stimmt, genau, das sagen wir auch noch, genau. Weil Gott mir ja die Wahrheit zugesagt hat, habe ich gemerkt, okay, und die Wahrheit macht mich frei. Dankeschön. Und das nächste Folie ist dann, genau, dass die Herkunftsfamilie unser Gottesbild prägt und wie ich meinen leiblichen Vater erlebt habe, das hat mein Bild vom himmlischen Vater geprägt. Und was ich damals sehr spannend fand, als ich das begriffen habe, ist das, wie ich meine Mutter erlebt habe und wie die Beziehung zu meiner Mutter war, dass das durchaus auch meine Beziehung zum Heiligen Geist geprägt hat. Da meine Mutter eine sehr dominante Persönlichkeit ist und durchaus auch kontrollieren und manipulieren kann, ist das nicht so hilfreich, sich auf den Heiligen Geist einzulassen und den machen zu lassen, was er will, weil man ja dann denkt, Hilfe, der kontrolliert mich und der ist dominant. Also ist jetzt nicht so förderlich für eine offene Beziehung zu verstehen. Der Heilige Geist, der will mich lehren, der ist liebevoll, der ist sanft, der ist freundlich, der ist ein Gentleman. Da musste ich das erst korrigieren und da sage ich gleich gerne noch mal was dazu, wie wir das machen, um eine gesunde Beziehung zum Heiligen Geist zu bekommen. Und wer prägt unsere Beziehung zu Jesus? Das sind interessanterweise unsere Geschwister. Und wenn du als Einzelkind aufgewachsen bist, dann sind das die engen Freunde, die du hattest oder so in der Kindheit. Also es geht immer um diese Zeit in der Kindheit. Das hat durchaus Einfluss auf unser Gottesbild. Das ist jetzt nicht immer so, muss nicht immer so sein. Und inzwischen habt ihr auch viel verstanden, wie Gott ist. Aber oft ist es so, im Kopf haben wir es verstanden und unser Herz nicht. Und dann ist es gut, wenn wir da einfach Gott erlauben, an unser Herz zu kommen und mal zu schauen, okay, an was liegt denn das, dass ich, obwohl ich weiß, dass du ein liebender Vater bist, es nicht glauben kann. Und dann gucken wir mal, wie ist denn die Beziehung zum Vater. Und da verrate ich euch jetzt auf der nächsten Folie einen schönen Dreiklang. Ich habe es ja heute mit dem Dreiklang Gottes. Und das ist auch ein kostbarer Dreiklang, den ich euch sehr ans Herz legen möchte. So gehe ich mit diesem Bearbeiten meines Gottesbildes um. Der Dreiklang heißt vergeben, Lüge entsagen und Wahrheit empfangen. Also jetzt, ich nehme jetzt mal meine Mutter als Beispiel. Es war wichtig, meiner Mutter zu vergeben, wo ich es empfunden habe, dass sie zu dominant war. Das muss sie vielleicht gar nicht gewesen sein, aber es ist bei mir so angekommen, dass ich mich kontrolliert gefühlt habe. Das habe ich ihr vergeben dürfen. Im Gebet habe ich ihr das zugesprochen, dass ich ihr da vergebe und dass ich sie da freilasse. Und dann habe ich Gott gefragt, welcher Lüge glaube ich dadurch? Und dann habe ich gemerkt, ja, ich denke, dass der Heilige Geist mir Dinge sagt, die ich gar nicht machen will. Dass der Heilige Geist sagt, mach das und das oder heirate nie und geh ins Kloster und ich wollte aber heiraten oder so. Ja, also dass ich irgendwie dachte, nee, ich will mich da nicht drauf einlassen, dass der mir was sagt, weil das ist vielleicht nicht gut. Aber das ist ja eine Lüge. Der Geist Gottes würde uns, also Gott würde uns ja nie führen in etwas, was wir nicht möchten, was nicht gut für uns ist. Also habe ich dieser Lüge entsagt und dann ist es schön, auch so einen Moment zu haben, wo man sagt, okay, wenn ich das jetzt als Lüge identifiziert habe, was ist dann die Wahrheit? Dass der Geist Gottes uns lehrt, uns in die Wahrheit führt, dass er sanft ist, dass er freundlich ist. Und das ist ein schöner Prozess, dieser Dreiklang, vergeben, Lüge entsagen, Wahrheit empfangen, um da irgendwie zu verstehen, wie Gott ist. Was ich jetzt beschreibe, ist Teil meines Sozodienstes, des Sozodienstes in Deutschland, zu dem ich nach unserer Pause, nach dem Gottesdienst noch ein bisschen mehr sagen werde. Ich lade euch da herzlich ein, da zu bleiben, um da noch ein bisschen mehr zu erfahren, was es mit diesem Sozo auf sich hat. Abschließend möchte ich jetzt noch einen schönen Vers nehmen, der unseren Glauben an den dreieinigen Gott so schön ausdrückt. Und der steht im 1. Johannes 4, 13 bis 15. Da ist wieder die Dreieinigkeit wunderbar miteinander verwoben und beschreibt unseren Glauben, den ich eben jetzt aus meiner persönlichen Sicht heute euch näher gebracht habe. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Amen.